Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4. Heute Abend von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und wir wollen heute über Energie sprechen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die darauf verhängten Sanktionen haben uns unsere Abhängigkeit von fossiler Energie sehr deutlich vor Augen geführt und dass wir von ihnen loskommen sollten, wird durch die Klimakrise nur noch dringlicher. Vor einigen Jahren hatte die Europäische Union auch diese Idee und wollte die erneuerbaren Energien fördern. In ihrer sogenannten erneuerbaren Energienrichtlinie hat sie auch die Verbrennung von Holz zur erneuerbaren Energie erklärt. Welche Folgen das für die Wälder hatte, soll heute unser Thema sein. Mit Jana, Waldreferentin von Robin Wood, spreche ich über diese Folgen und was die EU und auch die Bundesregierung daran ändern sollen. Nach Bats Are Burning von Midnight Oil geht's los. Hallo beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und einem Blick auf Energie aus Biomasse, genauer gesagt aus Holz. Zum Gesamtenergiebedarf Deutschlands trägt Bioenergie etwa 10% bei, vor allem als Wärme. Bestehende Energiegesetze und Förderrichtlinien setzen auf eine zunehmende Nutzung von Bioenergie und argumentieren mit deren Klimaneutralität. Gleichzeitig nimmt der Holzeinschlag in Europa weiter zu, der Großteil des Holzes wird verbrannt. Bei der Verbrennung von fester Biomasse entstehen gesundheits- und klimaschädigende Stoffe wie Feinstaub und Ruß. Aus anderen Energieträgern, wie zum Beispiel Kohle, will Deutschland aussteigen. Derzeit prüfen Kohlekraftwerke schon, ob sie auf Biomassenutzung umsteigen können und umrüsten können. Die zusätzliche Biomasse-Nachfrage wird sich auch auf Ökosysteme außerhalb Europas auswirken. Es stellt sich also die Frage, wie umwelt- und klimafreundlich Bioenergie wirklich ist. Mit Jana, Waldreferentin bei Robin Wood, will ich darüber jetzt sprechen. Hallo Jana, bei der Europäischen Union wird derzeit zwischen dem Parlament, dem Rat und der Kommission die sogenannte erneuerbare Energienrichtlinie überarbeitet. Bisher ist es so, dass sie finanzielle Anreize, zum Beispiel zur Verbrennung von Holz als erneuerbare Energie setzt. Kannst du uns sagen, welche Folgen das für die Wälder hat?
Ja, momentan war das so, dass die EU über diese erneuerbare Energienrichtlinie Holz generell als erneuerbar gewertet hat. Das heißt, die Verbrennung von Holz generell als erneuerbar gewertet hat. Das bedeutet, alle Mitgliedstaaten konnten Holz verbrennen, ohne das in ihrer Klimabilanz in irgendeiner Art und Weise aufzunehmen als negative Emissionen und waren sozusagen befähigt, diese Verbrennung von Holz zu subventionieren. Das ist natürlich, jetzt erstmal klingt das vielleicht auch logisch, man verbrennt einen Baum, der Baum wächst nach, das könnte man ja meinen, das wäre erneuerbar. Dem ist aber nicht so, denn dadurch, dass in diesen vielen Mitgliedstaaten inzwischen, auch in Deutschland schon zum Teil, inzwischen schon so viel Holz verbrannt wird, ist es natürlich unmöglich, dass das nachwächst. So schnell, also so schnell mit einem so kurzen Zeithorizont, dass es in irgendeiner Art und Weise zur Erreichung unserer Klimaziele noch irgendwo relevant wäre. Ganz im Gegenteil, die Emissionen, die durch Holzverbrennung produziert werden, die werden sozusagen jetzt in diesem Moment der Verbrennung produziert und schlagen sich natürlich negativ nieder in den Klimabilanzen. Und das bedeutet eine enorme Belastung für das Klima. Und obendrein dann auch noch diese immensen Massen an Holz, die da verbrannt werden, die dann immense Schädigungen für die Wälder verursachen. Sehr viel Holz davon wird importiert aus beispielsweise von dem weltgrößten Pellet-Konzern Enviva aus North Carolina. Und dieser Konzern Enviva hat beispielsweise fast alle seine Werke in einem anerkannten globalen Biodiversitäts-Hotspot. Das bedeutet, da sind mindestens 1500 Arten vorhanden, die es sonst nirgends mehr gibt auf dem Planeten, die endemisch sind, die nur noch dort zu Hause sind. Und wenn diese Flächen einfach zerstört werden, dann gibt es diese Arten auch nicht mehr. Daran kann man dann so sehen, wie schlimm sich das auch auf die Artenvielfalt auswirkt. Dazu kommt noch, dass das da sehr, sehr wertvolle Laubmischwälder sind, die da entnommen werden und um in Europa hauptsächlich verbrannt zu werden, also in den USA wird es gar nicht so viel getätigt, diese Wald- oder Holzverbrennung. Und dann werden nachträglich von Enviva da dort zwar Anpflanzungen getätigt auf den Kahlschlägen, die da produziert werden. Das sind dann Kiefernanpflanzungen und die haben dann natürlich so einen Charakter wie hier in Deutschland, wie wir das kennen, wie die Kiefern- und Fichtenplantagen. Die haben eine Biodiversität sozusagen in Form einer Kuhweide im Vergleich zu dem, was da vorher stand. Speichern lang nicht so viel CO2, ganz im Gegenteil, diese Kahlflächen, auf denen das dann angepflanzt wird, die emittieren noch weitere 10 Jahre weiter CO2. Also es ist alles eine riesig große Katastrophe in dem industriellen Ausmaß, wie wir das bisher erlebt haben. Und das war alles möglich über diese Kategorisierung von Holz als erneuerbar in der Renewable Energy Directive, in der erneuerbaren Energienrichtlinie der EU.
Jetzt ist ja aber zum nächsten Mal, würden jetzt die meisten wahrscheinlich denken, Holz ist doch aber eigentlich ein erneuerbarer Rohstoff. Warum ist, oder ist dann tatsächlich nur die Dimension das Problem? Oder?
Ja, und nein, also natürlich ist auch die Verbrennung in kleinem Maßstab ebenso eine Emission, die jetzt in die Luft freigesetzt wird. Und das ist eigentlich ganz einfach erklärbar. Es ist so banal, dass man eigentlich nicht drauf kommt. Ein Baum, den man verbrennt, der verbrennt sehr schnell. Und ein neuer Baum, der wächst, der braucht einfach mal Jahrzehnte. So, also wirklich diese Jahrzehnte haben wir nicht mehr. Nicht mehr die Jahrzehnte für einen einzelnen Baum, den wir verbrennen. Alles das, was wir tun an Verbrennung, auch in den Privathaushalten, das schlägt sich negativ nieder aufs Klima. Aber im industriellen Maßstab ist es natürlich nochmal eine viel größere Katastrophe. So. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass dann aber ein Ökosystem, was dann kahlgeschlagen wird, ja auch nochmal nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte braucht, bis es wieder in voller Funktionstüchtigkeit gewachsen ist, das vervielfacht einfach nochmal diese Dimension der Katastrophe.
Wenn man sich jetzt die EU anschaut und die erneuerbare Energienrichtlinie und dieses riesige Ausmaß an Subventionen, das da ja fließt, was sind denn die Argumente dafür und oder wer sind die ja auch die Profiteure? Du hattest einen großen Konzern schon angesprochen, aber was sind da sonst noch die Argumente, die dafür sprechen, tatsächlich von denen?
Ja, die Argumente, die dafür sprechen, ist jetzt beispielsweise, wenn wir über Deutschland sprechen, die Energielieferanten, die Energiekonzerne, die jetzt konfrontiert sind mit dem Kohleausstieg und die teilweise jetzt auf die Idee gekommen sind, ihre Kohlekraftwerke auf Holz umzurüsten. Wenn man sich das vergegenwärtigt, da könnte man jetzt auch erstmal denken, naja, aber Holz ist ja vielleicht nicht ganz so klimaschädlich, wenn ich es verbrenne als Kohle. Das stimmt so nicht, denn wenn wir Holz verbrennen, dann emittiert das mindestens genauso viel CO2 wie Kohle, denn pro Energieeinheit ist das natürlich viel weniger Energie, pro Energieeinheit ist es mindestens genauso viel Emission, weil wir viel mehr Holz verbrennen müssen, als wir Kohle verbrennen. So, ne? Weil natürlich Holz nicht so viel Energie gespeichert hat. Und deswegen sind natürlich diese Ideen, jetzt Kohlekraftwerke umzurüsten, völlig verrückt aus unserer Perspektive. Dann gibt es natürlich noch andere Branchen, für die das spannend ist. Die Pelletindustrie habe ich schon genannt, die Energieholzindustrie. Also da geht es ja auch um Hackschnitzel und um Scheitholz. Und es wird auch so ein bisschen verhandelt als Übergangslösung. Jetzt, wo wir aus der Kohle aussteigen und jetzt noch, wenn wir jetzt dazu die Energiekrise uns vergegenwärtigen, dann wird es jetzt halt auch knapp mit allen anderen Rohstoffen und dann ist Holz natürlich erstmal das, was einem einfällt. So, ne? Der Wald, der ist da. Was dann dabei vergessen wird, ist, dass dieser Wald ja schon zigmal verplant ist. Die Baubranche versucht auch gerade von wirklich klimaschädlicher Betonproduktion immer mehr auf die Holzproduktion umzurüsten. Und auch die Papierindustrie beispielsweise bedient sich ja schon über alle Maßen aus dem Wald. Das heißt, dieser Wald, der ist schon verplant und es geht ihm schlecht. Also wenn wir jetzt auch darüber nachdenken, dass möglicherweise diese CO2-Emissionen irgendwann wieder gebunden sind, dann gehen wir davon aus, dass in mehreren Jahrzehnten der Wald immer noch so gut wächst wie momentan. Davon können wir aber gar nicht ausgehen. Und all diese Argumente werden aber trotzdem total ausgeblendet. Der Stand der Wissenschaft wird ausgeblendet und es wird einfach als tolle und erneuerbare Übergangstechnologie verhandelt. Und das Problem ist, wenn wir jetzt anfangen, unsere Kraftwerke umzurüsten oder neue Holzkraftwerke zu bauen, wie das ja in anderen Mitgliedstaaten schon lange der Fall ist, dann haben wir das Problem, dass wir da auch eine Fahrtabhängigkeit schaffen. Also diese sogenannte Übergangstechnologie, die wird auch nicht nur dann ein oder zwei oder drei Jahre jetzt mal als Übergang genutzt werden, sondern das sind ja immense Investitionskosten, die da auch erstmal reingesteckt werden, um umzurüsten, um neu zu bauen. Und das ist dann eine Fahrtabhängigkeit über ein Jahrzehnt, wahrscheinlich länger. Und ja, das können wir uns einfach auch nicht mehr leisten.
Und von diesen Kraftwerken, die da umgerüstet werden sollen, das sind ja auch da wieder sehr große Dimensionen. Woher soll denn das Holz dafür kommen?
Deutschland hat momentan schon ein paar kleine Kraftwerke, beispielsweise die Leipziger Stadtwerke haben kleinere Kraftwerke oder auch in Eberswalde gibt es ein Kraftwerk und noch an vielen kleinen Standorten. Die werden lokal abgedeckt, weitestgehend lokal. Auch Vattenfall verbrennt ja schon Holz in Berlin. Wir wissen nicht so genau, woher das Holz stammt. Das meiste ist auch lokal erwirtschaftet. Wir gehen davon aus, dass es auch aus Polen möglicherweise importiert wird. Das können wir nicht ganz genau sagen. Also da geht es dann schon über die europäischen Grenzen hinweg. Ein weiterer Player, den wir da haben, wenn wir jetzt darüber nachdenken, große Kraftwerke umzurüsten, ist der weltweit zweitgrößte Pelletproduzent Granul Invest. Der ist ansässig auf dem Baltikum in Estland und in anderen baltischen Staaten und wirtschaftet dort auch in Natura 2000 Gebieten beispielsweise, die eigentlich unter dem Schutz der EU stehen und dort dann auch mit traditioneller Kahlschlagspraxis. Das ist halt eine Katastrophe nach der nächsten. Und gerade diese großen Player, die da spannend sind für die Energiekonzerne, das sind die, die die größten Umweltfrevel unseres Erachtens auch tätigen in den Wäldern. Wenn wir jetzt hier lokal gucken, dann gibt es natürlich noch andere Pellet-Produzierende oder Woodchips produzierende kleinere Firmen, die würde ich jetzt erstmal nicht alle einzeln aufzählen, aber natürlich gibt es auch noch lokale. Das ist sehr spannend, weil die schlagen jetzt auch schon Alarm. Also die haben natürlich auch Angst davor, dass jetzt ihr Markt gesättigt wird über Import-Pellets, aber sagen auch, das können wir auch nicht leisten und das können auch die Wälder weltweit nicht leisten. Also da bietet sich sogar für uns sogar so eine Chance einer unheiligen Koalitionen, sag ich es jetzt mal. Also da stehen wir nicht ganz alleine mit den Bedenken, dass das much too much ist, was da jetzt momentan geplant ist. Wenn du jetzt davon sprichst, dass ja schon Standorte darüber nachdenken, genau ein so ein Standort jetzt mal als Beispiel ist Wilhelmshaven. Da gibt es das Onyx-Kraftwerk von der Riverstone Holdings. Und diese Riverstone Holdings, den Namen muss man sich jetzt nicht unbedingt merken. Das Spannende an denen ist, dass das der größte Stakeholder ist von Enviva, von dem weltgrößten Pellet-Konzern. Und Wilhelmshaven, wissen wir alle, ist oben an der Küste, hat einen Hafen, das Kraftwerk hat auch Anlegestellen und das wäre sozusagen schon vorprogrammiert, dass das dann aus den vorhin skizzierten Gebieten aus North Carolina einfach eine Flatrate gibt, die dann regelmäßig Pellets aus North Carolina nach Deutschland schippert.
Im Namen von Klimaneutralität und vermeintlicher Bioenergie lassen wir also Europa und weltweit Wälder abholzen, um das Holz hier zu verfeuern und zahlen sogar noch Subventionen dafür. Welche Forderungen sich daraus an die EU ableiten, hören wir von Jana nach How Many People von Paul McCartney. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow mit Jana von Robin Wood und haben von ihr schon gehört, welche Auswirkungen die Verbrennung von Holz als Biomasse subventioniert von EU und den Mitgliedstaaten auf die Wälder hat. Angesichts dessen, was du uns da skizziert hast und geschildert hast, was sind denn die Forderungen an die EU und an die Bundesregierung?
Ja, da müssen wir jetzt nochmal auf die Ebene der EU schauen. Da wird ja diese erneuerbare Energienrichtlinie verhandelt. Also die Energienrichtlinie hatte RED genannt, in Kurzform, ne? Renewable Energy Directive. RED 2 wird jetzt revisioniert zu RED 3. Und das ist momentan so weit fortgeschritten, dass sich die einzelnen Institutionen der EU, also die Kommission, der Rat und das Parlament, verständigt haben auf einzelne Drafts, die sie abgestimmt haben. Und nun hat der Prozess begonnen des Trilogs. Das bedeutet, diese drei Gremien setzen sich jetzt wieder zusammen bis Ende des Jahres und verhandeln dann über eine neue Version der RED. Und da ist es jetzt besonders wichtig für uns, auch einfach nochmal auf nationaler Ebene die Position im Europäischen Rat auch gestärkt zu sehen und da einfach einen mutigen Robert Habeck zu sehen, der da auch seine vorherige, also bevor er den Regierungsantritt sozusagen hatte, da hatte er eine sehr klare Position zur industriellen Holzverbrennung. Da hat er einmal formuliert, das sei ressourcen- und klimapolitischer Irrsinn. Und mit anderen grünen PolitikerInnen hatte er einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er das so formuliert hat. Und darauf wollen wir ihn festnageln, dass er eben im Europäischen Rat auch als deutscher wirklich wichtiger Mitgliedstaat dann auch im Rahmen dieses Trilogs eine starke Position vertritt und versucht, da jetzt rauszuholen, was noch rauszuholen ist. So, und auf deine Frage zurückzukommen, was ist denn das jetzt, was da noch rauszuholen ist? Das ist tatsächlich so, dass der bisherige Entwurf, der da verhandelt wird, schon in gewissem Sinne eine Kehrtwende bedeutet. Und zwar wird das Verbrennen von Holz nicht mehr unhinterfragt genehmigt, sozusagen. Es wird nicht mehr unhinterfragt, kann das nicht mehr stattfinden. Es ist sogar so, dass Primärholz, also alle das Holz, was direkt im Wald geschlagen wird, um direkt im Kraftwerk zu landen oder auch Straßenbegleitgrün oder auch Parkbäume oder so, dieses Primärholz, das darf eigentlich jetzt nicht mehr in Kraftwerken verbrannt werden. Da könnte man jetzt sagen, hurra, super, wenn das jetzt so zur Abstimmung kommt und dann auch noch durchkommt durch den Trilog, dann haben wir doch ganz viel erreicht. Das ist jetzt auch erstmal unser Ziel, dass wir gucken, dass dieses Anreizsystem gestoppt wird, dieser Holzverbrennung. Und das geht halt einfach sehr gut über diesen Hebel, Primärholz da einfach mal nicht mehr als erneuerbar zu bewerten. Wir sehen aber, dass da riesige Schlupflöcher schon jetzt drin sind in diesem Entwurf. Beispielsweise darf dann noch Holz verbrannt werden, was von Krankheiten affected ist, also was irgendwie so Schädigungen aufweist. Das ist aber völlig undefiniert, was das eigentlich bedeutet. Also das könnte jetzt mal, schlimmstes Szenario, was ich mir jetzt ausmalen kann, ist, könnte das bedeuten, dass wir einen intakten Buchenmischwald haben und am Rande dieses Buchenmischwalds sind vertrocknete Buchen, die einfach viel Sonne abkriegen und die Süddisposition haben. Ist das dann schon ein Wald, a forest, which is infected, sozusagen, ne? Also kann man das schon dazu zählen, dann würde das bedeuten, dass man diesen ganzen Wald einfach entnehmen könnte und dann doch als nicht mehr als Primärholz deklariert oder auch große Schneisen, die für die Feuerprävention jetzt geschlagen werden dürfen, die darf man dann auch weiterhin einfach ins Kraftwerk schieben. So, das sind zwei von den riesigen Schlupflöchern, die wir da schon identifiziert haben. Und gleichzeitig sagen wir natürlich, das ist schon immer irgendwie das Problem gewesen, wenn wir jetzt irgendwie sowas wie Restholz oder so verbrennen, also irgendwas, was geschädigt ist, was übrig ist, was nicht mehr anders angeblich verwertet werden kann. Und wir schauen uns genau an, was liegt denn da rum an den Kraftwerken? Was wird denn dann verbrennt als Restholz? Und dann konnten wir bisher wirklich in allen Fällen feststellen, egal ob es in North Carolina war oder ob es jetzt hier sogar in Deutschland und in anderen Mitgliedstaaten war, dass es weit entfernt ist von Restholz und dass das alles immer noch relativ gut erhalten ist. Also nicht alles, aber ein großer Teil davon noch relativ gut erhaltenes Rundholz ist, was noch kaskadisch genutzt werden könnte. Also was eigentlich noch erstmal in die Produktproduktion gehen könnte, Möbel, sei es Papier, so, und sagen wir mal, ne, als da, wo das wirklich die schlechteste Qualität dann schon haben kann, all das kann daraus noch produziert werden und es darf eigentlich, wenn man jetzt kaskadisch denkt, nicht sofort in die Verbrennung gehen. So, das heißt, eigentlich sind wir auch schon so ein bisschen resigniert, ne, egal wie gut sozusagen die Kriterien sind dessen, was dann doch noch verbrannt werden darf, man hält sich nicht dran, so. Und das wird wahrscheinlich auch eine Aufgabe der nächsten Jahre werden, dass wir dann da schauen, dass wir nachweisen, das wird verbrannt und das dürfte eigentlich verbrannt werden. Und liebe Bundesregierung, ihr schraubt jetzt gerade an euren neuen Maßnahmen, beispielsweise Biomassestrategie wird gerade erarbeitet. Und dass wir dann da einfach schauen, dass wir auf nationaler Ebene da nochmal andere Pfähle einschlagen und dass wir da es schaffen, diese ganzen Großprojekte, die da jetzt geplant sind, schon von vornherein zu unterbinden und möglicherweise sogar auch noch was von dem, was bisher verbrannt wird in Kraftwerken, wieder rückgängig zu machen.
Selbst wenn die Bundesregierung und die EU all diese Forderungen umsetzen, bleibt die Frage, was denn die Alternative zu Holz als Energieträger sein soll. Darüber sprechen wir gleich mit Jana nach den Öko-News.
Radio Rainbow.
Die Öko-Nachrichten.
Musik.
Bolsonaro nimmt die Brechstange. Illegales Dekret gegen Indigenenrechte verabschiedet. Der brasilianische Noch-Präsident Bolsonaro will vor seiner möglichen Abwahl sein Herzensprojekt weiterbringen, die Rechte der indigenen Bevölkerung des Landes weiter einschränken und Instrumente ihrer Selbstbestimmung schwächen. Mit dem Dekret 11226, das am 10. Oktober im Amtsblatt der Regierung veröffentlicht wurde, werden die Regionalausschüsse der Nationalen Indianerstiftung FUNAI abgeschafft. Bei diesen Ausschüssen handelt es sich um Gremien auf regionaler Ebene, in denen indigene Völker, FUNAI-Mitarbeiter und andere Beamte zusammenarbeiten, um politische Maßnahmen zu planen und Ergebnisse zu bewerten. Menschenrechtsexperten nach soll diese Änderung der Funktionsweise der FUNAI die für indigene Völker so wichtige Abgrenzung indigener Gebiete beenden und die politische Entscheidungsfindung zurückwerfen. Dies würde den wesentlichen Zweck der FUNAI abschaffen und quasi das Ende der Stiftung bedeuten. Diese Änderung der Struktur und Funktionsweise des Gremiums ohne Konsultation der indigenen Völker verstößt gegen das Übereinkommen 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, das Brasilien unterzeichnet hat. Deshalb sei das Dekret fehlerhaft und müsse widerrufen werden. UN-Organisationen warnen, Erderwärmung befindet sich auf Weg Richtung 2,7 Grad plus. Gut eine Woche vor Beginn der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten mahnen mehrere Berichte von UN-Organisationen, dass die Welt bei der Bekämpfung der Erderwärmung weit hinterherhinkt. Bei der Vorstellung einer Bilanz des UN-Umweltprogramms UNEP sagte UNEP-Leiterin Inga Andersen am Dienstag, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten sich die Anstrengungen versiebenfachen. Der Klimawandel sei nicht mehr ein Problem der Zukunft, er sei jetzt ein Problem. Die in Genf ansässige Weltwetterorganisation WMO berichtet in ihrem jährlichen Treibhausgas-Bulletin, dass die atmosphärischen Konzentrationen der drei wichtigsten Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Lachgas 2021 jeweils neue Höchststände erreicht haben. Der Anstieg des Methangehalts sei im vergangenen Jahr so stark wie noch nie in den vergangenen 4 Jahrzehnten ausgefallen. Laut den Berechnungen der WMO erreichte der Anteil des wichtigsten Treibhausgases Kohlendioxid 2021 einen Rekordwert von 450 Teilen ppm, das entspricht 149% des vorindustriellen Werts. Dies sei hauptsächlich auf die fortgesetzte Verbrennung von fossilen Energieträgern zurückzuführen, aber auch auf industrielle Prozesse wie die Zementherstellung. Trotz aller Erklärungen und ergriffener Maßnahmen verlangsamt sich der Anstieg der CO2-Konzentration nicht, vielmehr war die jährliche Steigerung überdurchschnittlich groß, wenn man die vergangenen 10 Jahre betrachtet. Dass dieser Erwärmungstrend bislang ungebrochen ist, zeigt auch ein Bericht des UN-Klimasekretariats UNFCCC zu den nationalen Klimaschutzzielen der Staaten. Würden alle diese Zusagen eingehalten, lägen die Emissionen im Jahr 2030 immer noch um 10,6% höher als 2010. Um die Erderwärmung bis 2100 auf 1,5 Grad zu begrenzen, wie im Pariser Klimavertrag vorgesehen, wäre hingegen eine Reduktion um 43-45% bis 2030 nötig, verglichen mit dem Ausgangsjahr 2010. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels wäre nach Ansicht von Klimaforschern wichtig, um gravierende Folgen der Erderwärmung wie zunehmende Dürren oder Hitzewellen zu verhindern. Es gerät jedoch zunehmend außer Reichweite. Mit den derzeitigen Zielen bewege man sich eher auf eine Erwärmung von 2,5 Grad Celsius und mehr bis Ende des Jahrhunderts zu. Klimaschädlicher als CO2 – rätselhafter Anstieg von Methan in der Atmosphäre. Methan gilt neben CO2 als eines der problematischsten Treibhausgase und zuletzt steigt dessen Konzentration in der Atmosphäre so stark wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Forscher stehen vor einem Rätsel. Nie seit Beginn der systematischen Messungen vor fast 40 Jahren ist die Konzentration des mächtigen Treibhausgases Methan in der Atmosphäre so stark gestiegen wie 2021. Die Weltwetterorganisation WMO in Genf steht vor einem Rätsel. Der Grund für diesen außergewöhnlichen Anstieg ist nicht klar, scheint aber sowohl auf biologische als auch auf vom Menschen verursachte Prozesse zurückzuführen sein, berichtete sie. Die Konzentration von Methan in der Atmosphäre habe damit 2021 zugleich einen Höchststand erreicht, seit Beginn der Messungen dieser Treibhausgase. Zum Anstieg der Methankonzentration sagt der WMO-Chef Peter Ritalas in New York, dass es Anzeichen gebe, dass dieser sehr stark aus den tropischen Gebieten kommt, in denen wir etwa Feuchtgebiete haben. Zudem komme das Methan auch von landwirtschaftlichen Tätigkeiten. CO2 trägt etwa 2/3 zum Treibhauseffekt bei, Methan gut 16% und Lachgas rund 6,5%. Alle Treibhausgase zusammen haben zu einer durchschnittlichen weltweiten Erwärmung von 1,1 Grad seit Ende des 19. Jahrhunderts geführt. In Deutschland waren es 1,6 Grad. Methan trägt nach Kohlendioxid am meisten zum Klimawandel bei. Es entsteht, wo organisches Material unter Luftausschluss abgebaut wird. Es ist 25 mal klimaschädlicher als CO2, hält sich jedoch viel kürzer in der Atmosphäre. Bei Methan sind es gut 10 Jahre, bei CO2 ist selbst nach Jahrhunderten ein beträchtlicher Anteil noch in der Atmosphäre. Brasilien. Brandstifter wählen Bolsonaro. Die Waldbrände im brasilianischen Teil Amazoniens sind aktuell auf Rekordniveau. Allein im September 2022 wurden dort 41.282 Brände festgestellt, 2,5 Mal so viele wie im Vorjahresmonat. Dies ist laut Daten des Nationalen Raumforschungsinstituts INPE der höchste Wert seit September 2010 mit 43.933 Bränden. Die kumulierten Brände dieses Jahres, 85 Brennpunkte bis zum 5. Oktober 2022 übersteigen bereits die Zahl der gesamten Brände im Vorjahr. Im August gab es die höchste in den letzten 12 Jahren. Es wird erwartet, dass sie dieses Jahr die Marke von 100.000 überschreiten wird. Die Brände konzentrieren sich im Bogen der Amazonasabholzung in Brasilien, wie eine aktuelle Karte des Wissenschaftsjournalismusnetzwerks SciDev.net zeigt. In 9 von 10 Gemeinden mit der größten zwischen 2019 und 2021 abgeholzten Fläche im Amazonasgebiet gab es in der ersten Wahlrunde Stimmenzuwächse für Bolsonaro im Vergleich zu 2018. Die Orte, in denen er gewann, liegen in dem historisch am meisten von Waldzerstörung betroffenen Gebiet, vor allem in den Bundesstaaten Pará und Rondônia. Wissenschaftlerinnen zufolge hängt die Zunahme der Brände mit der Lockerung der Kontrollmaßnahmen unter der Bolsonaro-Regierung und mit den Erwartungen an den Ausgang der Wahlen zusammen. Laut dem Biologen Romulo Batista von Greenpeace Brasilien kommt es in Wahljahren immer zu einem Anstieg der Brände im Amazonasgebiet aufgrund der Unsicherheit, welche Umweltpolitik die nächste Regierung verfolgt. Dem ehemaligen INPE-Direktor Ricardo Galvao zu Folge werden die Wälder für die Ausweitung von Rinderweiden und Ackerbau brandgerodet. Der Physikprofessor an der Universität von Sao Paulo und Mitglied der Akademie der Wissenschaften wurde im Juli 2019 von Bolsonaro entlassen, weil er Daten zur Abholzung veröffentlicht hatte. Laut Galvao befürchten Farmer eine Verschärfung der Umweltpolitik im Falle eines Wahlsiegs von Lula da Silva, weshalb sie jetzt noch so schnell und viel wie möglich abholzen. Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und Bioenergie aus Holz. Wir haben im ersten Teil der Sendung von Jana schon gehört, welche Folgen die Holzverbrennung und der Holzeinschlag für die Wälder hat und welche Forderungen sich dadurch an die Europäische Union ableiten, diese Subventionen und Anreize einzustellen. Hätte es denn auch Auswirkungen auf private Haushalte, die mit Holz heizen, wenn die EU entsprechend reagieren würde?
Ja, das geht schon auch auf die Ebene. Also wenn die EU sagt, Holz ist nicht mehr als erneuerbar zu bewerten, dann gilt das natürlich auch dafür, ob die Bundesregierung, also das wird Auswirkungen darauf haben, ob die Bundesregierung noch Pelletöfen subventioniert. Mhm. So, das ist aus unserer Perspektive ist das eine sehr gute Entwicklung dann auch. Ne? Es wäre natürlich viel besser momentan in Wärmepumpentechnologien, in das Sanieren von Häusern und so weiter und so fort zu investieren. Da gibt es ja viele verschiedene Alternativen, statt weiter in Öfen zu finanzieren. Andererseits wollen wir natürlich jetzt auch nicht dem einzelnen Privathaushalt jetzt sofort den Ofen wegnehmen, weil wir auch einfach sehen, dass das ein politisches, gemachtes Problem ist, dass da auch eine Wirtschaftslobby dahinter steht. Und wir wollen das nicht, dass das der kleine Mann oder die kleine Frau das jetzt tragen muss. Sozusagen, ne? Dass jetzt die Bundesregierung dann plötzlich sagt, okay, ab jetzt wird auch nicht mehr in Privathaushalten Holz verbrannt oder so. Das ist absolut nicht der Fall und das ist auch nicht das, was jetzt in nächster Zeit passieren könnte überhaupt jetzt über diese Revision der RED. Da geht es erstmal nur darum, dass es nicht weiter subventioniert wird, aber verboten ist es dann dadurch noch nicht.
Spielt in dieser ganzen Diskussion um Energie auch Reduktion eine Rolle? Weil letztlich ist es ja so, dass wir von allem auch zu viel verbrauchen. Also es ist ja nicht nur, dass wir eins durchs andere ersetzen wahrscheinlich.
Ja, genau. Das ist dann halt sozusagen auf einer anderen Ebene nochmal gefasst. Das ist auch immer das, was wir versuchen mitzuformulieren, ne? Dass wir insgesamt Energie sparen müssen, dass wir auf allen Ebenen einfach schauen müssen, an welcher Stelle können wir noch sparen, wo können wir suffizient sein, wo können wir auch, also wenn wir jetzt über andere politische, umweltpolitische Felder nachdenken, wo können wir auch anderweitig sparen, wenn es jetzt um den Gebäudesektor geht, dass wir halt einfach erstmal schauen, wir erhalten alte Gebäude, dann gucken wir, dass wir das Material recyceln und erst dann kann man schauen, ob man jetzt überhaupt noch Neubauten braucht oder so. Das ist natürlich im Energiesektor genauso und da ist auch in der großindustriellen Wirtschaft, in den Branchen ist da noch viel zu holen, da die Abwärme zu nutzen oder auch insgesamt einfach suffizienter zu wirtschaften. Natürlich spielt das eine Rolle, das spielt aber keine Rolle jetzt in der RED oder in dieser Debatte, darf Holz verbrannt werden und wie wird es subventioniert.
Was wäre denn deiner Meinung nach eine Alternative zum Holz? Wir wollen aus fossiler Energie aussteigen, aus Atomenergie. Jetzt sagen wir Holz besser auch nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, aber da muss man auf jeden Fall unterscheiden, über was man spricht. Spricht man über Produktion von Elektrizität oder über Wärme? Atomkraftwerke ist jetzt erstmal in erster Linie Elektrizität und das, was jetzt mit der Holzverbrennung dann fehlt, sozusagen, wenn man es nicht mehr macht, das ist ja dann die Wärme. Und da sind wir bei dem Thema Wärmepumpen. Ich bin da wirklich nicht die Expertin. Ich bin Waldreferentin, da könnte jetzt mal unsere Robin Wood Energiereferentin sehr viel mehr zu sagen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das, was jetzt momentan immer so als Diskurs verhandelt wird, Wärmepumpen seien nicht effizient genug, die könne man nicht einsetzen, wenn die Gebäude nicht vernünftig saniert sind, die brauchen eine zu große, einen zu großen Anlaufstrom und so weiter, dass das auch nicht mehr aktuell ist, dass die Wärmepumpentechnologie inzwischen schon so gut ist, dass es auch bei mäßig gedämmten Häusern schon funktioniert und dass die auch gar nicht mehr so viel Elektrizität brauchen. Und da müssen wir halt einfach schauen, dass wir auf den richtigen Weg kommen. Und da ist aber tatsächlich noch das Problem, wenn wir uns jetzt auf kommunaler Ebene anschauen, wie werden die Leute beraten? Ne? Also wir haben ja auch regelmäßig so Anrufe, wir wollen unser Heizsystem verändern, was könnt ihr uns empfehlen? Und da erfahren wir auch einfach, dass die Energieberater, Beratenden, die momentan aktiv sind und auch die Energieagenturen, die ja teilweise aus kommunalpolitischen Strukturen auch entstanden sind, dass die immer noch als allererstes Pelletheizungen empfehlen. So, und da müssen wir natürlich von weg, ne? Also auch da muss einfach der Stand der Wissenschaft vorhanden sein und entsprechend anders beraten werden.
Du würdest also einem Verbraucher nicht mehr zu Pelletheizungen raten?
Nee. Auf keinen Fall. Ich würde, also auf jeden Fall würde ich prüfen vorher mit guten Energieberatenden, ob es möglich ist, in der eigenen Immobilie mit Wärmepumpen zu arbeiten. In Kombination halt mit Solarthermie und auch mit Photovoltaik, um dann den Strom zu produzieren dafür. Ja.
Nach Hank Williams mit Setting the Woods on Fire hören wir von Laszlo von Pro Regenwald, wie er die Situation für die Wälder einschätzt und welche Alternativen er sieht. Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow mit Laszlo von Pro Regenwald.
Hallo Laszlo. Wir haben von Jana jetzt in der Sendung gehört, was auf europäischer Ebene politisch diskutiert wird und dass die Subventionen für die Holzverbrennung in Diskussion sind und im Optimalfall vielleicht sogar abgeschafft werden. Würde das deiner Meinung nach denn den Druck auf die Wälder tatsächlich reduzieren?
Also erstmal wäre es natürlich sehr sinnvoll, dass man nicht steuerliche Spendengelder dafür verteilt, dass Leute Holz verbrennen. Also entweder das ist wirtschaftlich oder nicht. Und natürlich würde es ein wenig Druck auf den Wald nehmen. Im Moment wird es ja allein schon durch die niedrige Mehrwertsteuer von 7% gefördert indirekt. Dann gibt es noch die ganzen Marktanreizprämien und was weiß ich was alles, um da das Verbrennen noch zu erleichtern. Das heißt natürlich, es wäre der Preis etwas höher und dadurch wird natürlich die Nachfrage einen Tick sinken. Das ist schon klar. Was es allerdings bei der gegenwärtigen Brennstoffkrise schwierig macht, weil die Leute kaufen ja jetzt auch aus Sorge natürlich vor dem kalten Winter das Brennholz zu Preisen. Ja, die gehen ja pro Raummeter bis 250 Euro mittlerweile. Das ist also für die Tonne, also für den festen Kubikmeter Holz sind das 350 Euro. So viel hat man als Sägewerker nicht für Möbelholz bezahlt, für die meisten Sortimente. Also es würde auf jeden Fall nach wie vor die Gefahr bestehen, die besteht, dass das Brennholz gekauft wird für einen höheren Preis und dann eben weniger Holz in den Sägewerken landet, wo wir es eigentlich sehen wollen, weil wir da eben langlebige, nützliche Produkte damit herstellen können, die für den Klimaschutz durchaus ein bisschen was bringen.
Was wäre denn dann aus deiner Sicht die Alternative? Also wir sparen oder sind aufgefordert, überall Energie zu sparen, sei es Atom, sei es Ausstieg aus fossiler Energie. Jetzt heißt es auch, Holz ist nicht geeignet. Auf was soll man denn dann setzen?
Ja, auf Sparen natürlich, ne? Weil unser Verbrauch ist ja so gigantisch hoch, dann sind wir natürlich auch gewohnt, das ist ja auch bequem und einfach, da immer einfach Nachschub zu besorgen und sorglos mit den Rohstoffen Energie umzugehen. Aber wir kommen auch aus Klimaschutzgründen gar nicht drum rum. Das heißt also, ganz einfaches Beispiel, das kann jetzt nicht jeder machen. Wir haben hier bei uns im Haus zwar auch einen Holzofen stehen, der brennt ab und zu mal, aber das meiste Holz haben wir gekauft für eine Holzfaserdämmung. Wir haben also aus Holz kann man auch Dämmstoffe herstellen, also kein Giftmüll wie Styropor und sowas oder Schaumstoff. Und das spart eine gigantische Menge Energie, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und das Holz bleibt ja erhalten, also ist sogar noch im Holz, im Dach gespeichert. Also Holzdämmstoffe wäre eine super Alternative für Brennholz. Das setzt man einmal ein und spart wahrscheinlich die Hälfte am Energieeinsatz für die Wärmeproduktion. Und dann natürlich ne, richtig heizen, wenig warm Wasser verbrauchen, die Temperatur auch nicht so hoch setzen, auch nicht in allen Räumen. Da gibt es ja genug Sparvorschläge. Das ist ja auch, das sind ja auch nicht Vorschläge, die einen in die Steinzeit zurückwerfen sollen, sondern das sind Vorschläge, mit denen man bares Geld spart. Also das ist allein schon ein Grund dafür, hier was einzusparen. Und die Möglichkeit besteht natürlich trotzdem noch, Holz zu verbrennen in Biomassekraftwerken, in Blockheizkraftwerken, wo auch Strom erzeugt wird. Es gibt ja durchaus Holzsortimente, die einfach da sind, Sägewerkabfälle. Auch natürlich jemand auf dem Land, der da seinen Wald hat und ein bisschen Holz hat für seinen Ofen, das kann ja auch noch verwendet werden. Das kommt ja nicht in die Fabrik. Das ist durchaus möglich, aber wir sollten das auf jeden Fall möglichst begrenzen auf diese effizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, weil ich da eine Energieausbeute habe von 80% oder 90, während bei dem Kaminofen oft nur 20-30% rauskommen. Das meiste geht ja durch den Schornstein in die Luft, nebst anderen Problemen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Also Kaminöfen nicht verbieten, aber auch aus Umweltschutzgründen, auch aus Gesundheitsschutzgründen, Luftreinhaltung, müssten wir diese Dinger ja sehr stark einschränken, reduzieren, damit eben dann auch nicht so viel Holz verschwendet wird.
Du sprichst Gesundheit an. Wie gravierend sind denn da die Auswirkungen? Also man hat in letzter Zeit häufiger auch gelesen, dass das Heizen mit Holz zwar gemütlich ist und warm macht, aber eigentlich gar nicht gut für die Gesundheit ist und eigentlich auch nicht gut für die Umwelt.
Ja, also als Nichtraucher muss ich sagen, in dem Moment, wo ich den Kaminofen anmache, bin ich Raucher. Auch im Raum, weil es einfach, ja, man macht die Klappe auf, legt Holz nach, da kommt schon mal Luft raus. Das riecht man nicht unbedingt. Ist auch nicht nur der Feinstaub, sondern die ganzen anderen Schadstoffe. Holz ist ja auch aus vielen anderen Sachen zusammengesetzt, nicht nur aus Kohlenstoff, aus Zellulose, sondern es sind auch Harze dabei, Inhaltsstoffe, Gerbstoffe, alles Mögliche. Und beim Verbrennen entstehen eben alle möglichen Giftstoffe. Und die einzuatmen ist überhaupt nicht gesund. Jetzt, wenn man das allein hat auf dem Land, dann betrifft es einen selber und die Gegend, okay, die kriegt davon nichts mit. Aber wir haben eben oft Kessellagen oder dicht besiedelte Wohngegenden, wo durch den Luftzug, durch den Wind, der Rauch schon in andere Wohnungen getragen wird. Und da können manche Leute nicht mehr lüften oder kriegen Asthmaanfälle. Also das ist überhaupt nicht lustig. Und da gehen im Moment auch die Behörden noch viel zu locker damit um. Es wird zum Beispiel der Jahresdurchschnittswert berechnet und der ist dann halt gering, weil das meiste Jahr wird ja gar nicht geheizt. Ja, das, ich sag mal so, das ist ja ganz nett. Es hilft bloß nichts, weil ich könnte demjenigen auch einmal die Woche eine Ohrfeige geben und sagen, das ist ja nicht so viel übers Jahr, aber jede einzelne Ohrfeige ist eine Körperverletzung. Und so ist es auch mit dem Rauch. Wenn man jemanden den ganzen Abend einräuchert oder auch Kinder und das Kinderzimmer nicht gelüftet werden kann, das ist Körperverletzung, das müsste eigentlich abgestellt werden. Entweder man hat einen besseren Ofen oder man hat eben keinen mehr, weil es einfach nicht in Ordnung ist, andere Menschen mit diesem Qualm zu verpesten. Und was dann eben oft passiert, da wird ja dann alles Mögliche im Ofen verheizt. Also falsch geheizt, zu feucht oder eben das falsche Material rein. Und das kriegt der Schornsteinfeger auch nicht alles mit. Und deswegen auch nochmal ein Grund dafür, die Belastung durch diesen Rauch zu reduzieren. Ganz abschaffen wird man nicht können, muss man vielleicht auch nicht, aber die gröbsten Verschmutzer müssen eigentlich die Betriebserlaubnis verlieren.
Wenn man so ein bisschen einen Blick in die Zukunft richtet, also wir sind gefordert, Energie zu sparen, auch gerade im Hinsicht auf das Klima und all die anderen Aspekte rund um Umwelt. Wir haben aber jetzt gesehen, in den letzten 2 Jahren durch Corona und auch jetzt durch die kriegsbedingte Energiekrise, dass das Einschränken nicht wirklich den Menschen so leicht fällt. Man hat sofort Protestbewegungen und massive Kritik an den Maßnahmen. Bei den Auswirkungen, die jetzt durch die Klimakrise auf uns zukommen, die werden nochmal gravierender sein. Wie siehst du das? Also sind wir überhaupt in der Lage, uns einzuschränken?
Ja, wir tun uns natürlich alle schwer, ne? Das macht jeder. Bei mir ist ja, auch bloß ein normaler Mensch, der sich bei Einschränkungen auch nicht immer leicht tut, das ist klar. Das Problem ist, sind Politiker wie der bayerische Wirtschaftsminister zum Beispiel, die dann den Leuten schmeicheln und sagen, ja, das muss man alles, es kann eigentlich alles so weitergehen und ich helfe euch dabei. Ja, wir machen dann auch mal einen Tankrabatt, das hat jetzt nicht Aiwanger gemacht, aber andere. Wir machen es euch bequem, wir machen Heizöl billiger. Ja, warum Heizöl, warum nicht Brot? Ne? Warum Grundnahrungsmittel und nicht Hygieneprodukte für Frauen? Also die haben auch einen hohen Mehrwert. Steuerersatz. Und das wäre vielleicht auch mal wichtig, da mal vielleicht zu helfen. Warum gerade beim Autofahren und beim Heizen? Also wenn hier nicht Politiker populistisch mitmachen würden, sondern auch mahnen würden und den Leuten auch mit beibringen würden, dass es einfach mal nicht bequem ist und sie trotzdem wieder gewählt werden wollen, ja, dann würde sich auch in der Bevölkerung ein bisschen was verschieben. Die komplett Unvernünftigen gibt es immer. Aber das dann zu befeuern und zu sehen, ah, da sind Leute, die wenden sich gegen hohe Spritpreise. Mensch, ich kann ja Wählerstimmen gewinnen, wenn ich denen auf Kosten aller Bürger mit Steuergeld dann helfe. Das ist ja einfach nur ein billiger Stimmenkauf oder teurer Stimmenkauf eigentlich. Dann käme auch schon weiter. Aber diese Vernunft ist eben auch nur in den verantwortlichen Positionen begrenzt vorhanden. Und derzeit erleben wir wirklich ein Populismusfeuerwerk. Da fragt man sich wirklich, also wenn das so weitergeht, da ist die Menschheit tatsächlich ungeeignet dafür, hier zu überleben. Ne? So sieht es dann aus. Und letztlich wird sie alle treffen. Wenn wir jetzt, vielleicht noch einen Zusatz zum Holz, wenn wir jetzt sagen, okay, wir subventionieren Holz nicht mehr bei der Verbrennung, beim Sägewerk wird es auch nicht subventioniert, ne? Also Möbel, da zahle ich auch brav meine Steuern. Oder wir schränken ein Kaminöfen, wenn die dreckig laufen, dann werden sie stillgelegt. Als Waldbesitzer wird man sein Holz trotzdem los, weil die Nachfrage ist ja hoch. Und wir hoffen, dass sich auch im Rahmen der Bioökonomie mit einigen technischen Entwicklungen und Neuerungen auch Holzsortimente stofflich, also langlebig verbauen oder verarbeiten lassen, die dort mehr für den Klimaschutz bringen. Plastik, Stahl ersetzen oder Ziegel oder Beton, das wäre ja ganz gut. Also für Holz als nachwachsenden Rohstoff wird es immer einen Markt geben, vor allem weil wir eben diese fossilen und billigen Rohstoffe einsparen wollen. Da sehe ich also gar kein Problem damit. Und nach wie vor darf man natürlich auch Holz verbrennen. Die Dosis macht halt das Gift, sowohl in der Luft als auch von der Menge her. Und die Wälder, das ist vielleicht nochmal das Abschließende, jetzt gerade in der Klimakrise brauchen die ja doch eher ein bisschen Schonung. Ein Patient, der wird ja auch krankgeschrieben und nicht auf Akkordlohn geschickt. Das heißt also, wir müssen auch den Patienten jetzt ein bisschen besser schonen, weniger Holz einschlagen, vielleicht weniger intensiv, vielleicht häufiger, einfach um die Chance den Wäldern zu geben, sich in der Klimakrise halbwegs zu behaupten. Und auch aus dem Grund wäre es gut, den Holzverbrauch zu reduzieren. Das wäre so wie auf dem Sparbuch, ne? Wer es noch kennt. Also das Geld ist ja nicht weg, das ist ja dann da. Also wenn dann die Zeiten besser werden, kann ich es auch ernten. Also ich kann das Geld dann abheben, wenn ich es brauche. Aber jetzt wäre es sicherer, wir würden mehr Holz im Wald lassen. Das, was wir herausholen, auch wirklich hochwertig verwenden, weil es ein knapper Rohstoff ist.
Vielen Dank, Laszlo. Ja, über Jahrzehnte hinweg haben die Menschen zu viel verbraucht, Ökosysteme ohne Rücksicht auf Artensterben, Klima und sonstige Auswirkungen ausgebeutet. Vielleicht ist das dann nur konsequent, wenn wir jetzt mal frieren müssen. Mit diesem Stichwort sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jana und Laszlo für ihre Zeit und ihre Beiträge. Wer weitere Informationen rund um Wälder sucht, findet unter www.pro-regenwald.de eine Vielzahl an Hintergründen. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal beim Ökomagazin Rainbow.